Nice.
Siehst du das jetzt?
Ja, großartig.
Ja. Ja.
Schön. So, wie starten wir denn am besten, Katharina?
Ich würde sagen, wir starten erstmal locker, oder?
Okay, es läuft und es nimmt meine Stimme auf.
Heißt jetzt der Podcast einfach erstmal Kontextur-Podcast oder haben wir schon irgendeinen peinlichen Untertitel?
Sonntagmorgen, wir arbeiten. Das ist ja herrlich, nicht?
Ja, guten Morgen. Es ist Sonntag, der 3. April. Ich bin in Leipzig und du in Berlin. Und das ist ja fast schon so eine kleine Tradition bei uns, dass wir am Sonntag irgendwie uns treffen zum Sprechen. Und dann dachten wir, nehmen wir das Ganze doch mal auf. Ich glaube, es sind jetzt 2 oder 3 Jahre, wo wir das erste Mal unseren Kontextur-Podcast angekündigt haben. Und frei nach dem Motto Slow but Steady kommen wir jetzt dazu.
Katharinas Lieblingsmotto zieht sich durch alle Produktionen. Du schaffst es immer wieder, die Dinge Gott sei Dank auf den Tisch zu bringen. Wir müssen vielleicht schon auch verraten, dass wir eigentlich schon eine Aufnahme gemacht haben, einen Piloten von vor wann? Also 1,5, 2 Jahre ist das sicher auch schon wieder her. Ziemlich nahe, nachdem wir es angekündigt haben. Aber da waren wir beide noch nicht so zufrieden und auch nicht so geübt im Sprechen vielleicht. Und dann haben wir wir hatten keine Zeit zum Schneiden, das stimmt auch ein bisschen.
Genau, aber schon absolut. Also ich weiß nicht, ich glaube für uns beide waren ja die letzten 2 Jahre relativ sprechend. Wir haben viel gesprochen, wir wurden viel eingeladen und also ich bin da wirklich auch mehrmals so über die vorhandenen Schatten oder Unsicherheiten gesprungen und fühle mich jetzt, muss schon sagen, irgendwie besser, das einfach jetzt so aufzunehmen und das dann vielleicht auch zu veröffentlichen, weil das ist ja gerade schon alles, was gesagt, geschrieben, geteilt und veröffentlicht wird, dafür wird man ja auch auf allen Feldern zur Rechenschaft gezogen oder ist ja auch richtig. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bereit fühlt, öffentlich zu sprechen. Und wenn man das nicht tut oder denkt, das war jetzt vielleicht doch zu informell oder vielleicht auch noch zu privat oder so, dass man es da nicht veröffentlicht. Also finde ich eigentlich voll, voll gut. Und ich glaube, wir haben es beide nicht so gefühlt. Und wer weiß, vielleicht in 10 Jahren ist es nochmal so eine nette Hintergrundaufnahme. Die haben wir ja auf jeden Fall auch behalten.
Ich weiß nicht, ob wir das ist quasi eine Androhung hier. In 10 Jahren. Nee, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Mir geht es auch sehr ähnlich. Durch das viele oder immer mehr sprechen und auch die eigenen Themen vielleicht noch klarer abstecken, hat man auch das Gefühl, etwas zu sagen zu haben. Also ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Thema für mich. Sprechen kann man schon immer, aber die Frage ist natürlich schon auch, was hat man zu sagen? Und ich glaube, gerade auch wir sprechen ja auch immer wieder über die vielen Debatten, die es auf den sozialen Medien gibt und wie wir damit umgehen. Ich glaube, gerade deswegen ist jetzt auch der Podcast wieder so ins Zentrum gerückt, weil wir beide so das Gefühl haben, es braucht ein Medium, das es zulässt, intensiver in die Inhalte reinzugehen und vielleicht auch mal so eine Graubereiche aufzuzeigen oder nochmal genauer zu erklären, wieso sieht man die Dinge, wie man sie sieht und was sind die Grauschattierungen. Also etwas wegzugehen von diesem verkürzten, zugespitzten, sozialmedialen Inhalten und Formaten, sondern eher in vielleicht auch das eigene Fragestellen der Meinung und nochmal drüber nachdenken, wie ist man denn eigentlich zur Meinung gekommen und was sind die Einflüsse, die einen dahin begleitet haben. Das ist schon auch mein Anspruch, glaube ich, ich glaube, wir sind da, das ist eine schöne Reise, wenn wir die gehen können, das ein bisschen mehr auch in die Breite zu tragen, dass es eben nicht so einfach ist in keinem Diskurs, den wir gerade führen und sehen. Es gibt nicht die eine oder die andere Seite nur, sondern auch ganz viel dazwischen. Und das sollte man, finde ich, auch zulassen. Das ist so mein Anspruch an den Podcast.
Genau, und das brauche auch ganz eindeutig, also so ist mein Gefühl eigentlich immer mehr, ein Gegenlesen und ein Einordnen der Debatten, die jetzt gerade vor allem in den sozialen Netzwerken auch geführt werden. Und Zudem habe ich aber auch das Gefühl, es ist auch nochmal notwendig zu erklären, wer sind wir eigentlich, was ist Kontextur, was wollen wir mit Kontextur, weil ich habe jetzt eben nochmal geguckt, im letzten 30 Tagen haben wir wieder über 300.000 Accounts erreicht, plus noch die Leute auf der Webseite, manchmal sind sogar bis zu 400.000 im Monat und es kommen natürlich immer mehr Leute dazu, die gar nicht so den Anfang von Kontextur und dem Projekt mitbekommen haben und die auch vielleicht sich darunter was anderes vorstellen, als es wirklich in der Struktur ist. Und das nehme ich immer mal so wahr. Und ich glaube, das ist gut, wenn man uns beide vielleicht hier auch nochmal hört, jetzt zum Anfang, dass wir das nochmal erklären. Und ich glaube, später können wir uns auch vorstellen, so ähnlich wie bei den Instagram-Lives, zu konkreten Themen natürlich Gäste einzuladen. Ich glaube, das ist irgendwie jetzt so ein guter Zeitpunkt, einfach nochmal so die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, das sind wir eigentlich und das ist natürlich auch unsere, darüber reden wir auch ganz viel so, was sind eigentlich so die individuellen Ziele, die jeder so verfolgt und genau, jede Plattform hat ein Wünschen und Wollen, jede Zeitschrift, jede Zeitung, jedes Magazin. Und da habe ich auch das Gefühl, dass viele Menschen, weil sie so wenig Zeit haben und sich so von Informationen, so viel Informationen auf sie eintreffen, gar nicht die Zeit haben, darüber nachzudenken, wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet, woher bekomme ich meine Informationen. Also zum Beispiel, ich lese eigentlich jeden Tag immer so, wenn ich Zeit habe, die gesamte Tagespresse, aber versuche es auch immer für mich einzuordnen. Lese ich jetzt gerade bei Welt, lese ich gerade bei Zeit, lese ich gerade bei Taz, weil die auch immer mehr, also natürlich irgendwie eine individuelle Medienausrichtung haben, die sie da auch mit reinlegen. Ne? Und genau, ich glaube, das ist bei der Architektur, Publizistik, muss man auch ganz stark gucken, wer sendet eigentlich, wer spricht und für wen, wer hat es finanziert und ja, was sind die Ziele und wo geht's so hin?
Ja, das ist, ich musste gerade total lachen, als du gesagt hast, was ist unsere Struktur? Weil das klingt immer so, das entspricht schon fast der Projektion, die ja gemacht wird auf Kontextur, als wären wir so ein großes Netzwerk an Menschen. Ich glaube, das ist tatsächlich, was viele ja auch denken, dass hinter Kontextur ganz viele Köpfe stecken. Und ja, es sind viele Köpfe oder mehrere Köpfe, aber es sind halt im Endeffekt auch nur drei. Es ist einmal, ich fange mal mit Patrick an, der nicht jetzt hier spricht, aber total essentiell ist, weil er die Grafik und die visuelle Erscheinung von Kontextur maßgeblich betreut und gestaltet vielmehr. Patrick ist Grafiker und hat das eigene Studio HLA. Du musst mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, weil Patrick ist auch Katharinas Partner, wenn ich das so sagen darf. Und ihr habt ja eigentlich das Projekt gestartet. Ich erzähle ja auch immer, wie du, oder ich werde ganz oft gefragt, was ist Kontextur? Und dann erzähle ich erstmal eure Geschichte in Anführungszeichen oder vor allem deine, weil du hast ja quasi angefangen und gegründet, gemeinsam mit einer Studienkollegin. Und dann übergebe ich immer noch, dieses Mal übergebe ich hier, weil du musst den Anfang erzählen und ich springe dann wieder rein, sobald ich eingestiegen bin.
Ja, perfekt. Genau, Kontextur ist tatsächlich als Studentinnenprojekt gegründet, ist auch schon wieder so ein großes Wort. Es hat sich so zusammengefunden. Das war damals mit Aline. Wir waren Entwurfspartnerin im Master. Einmal haben wir ein Theorieprojekt bei Ines Weizmann gemacht, wo wir einen Dokumentarfilm gedreht haben und wo wir Leute interviewt haben, wo wir ganz viele in Archiven waren, Dokumente gesichtet haben und es dann zu einem Dokumentarfilm zusammengeschnitten haben. Das heißt, wir haben eigentlich in dem Entwurfskurs oder in dem Projekt, was auch zusammen mit den Medien in Weimar war, haben wir ganz viel davon gelernt, was für Kontextur eine mega wichtige Grundlage war. Erstmal den Mut zu haben, überhaupt Leute anzuschreiben, zu fragen, um ein Interview zu bitten, hinzufahren, die Kamera aufzustellen, Sachen aufzunehmen, es zu schneiden, es in eine Geschichte oder Narrativ zusammenzubringen. Also all das haben wir da gelernt und ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, wäre auch dann nicht so die Idee gekommen, das vielleicht auf was Eigenes zu transferieren. Danach haben wir noch ein Baukonstruktionsprojekt gemacht, was irgendwie nicht so gut lief. Das hing auch ein bisschen damit zusammen, glaube ich, also dass ich hatte da gerade ein kleines Baby zu Hause, bin aus Leipzig nach Weimar gependelt und habe immer mehr auch so gemerkt, so mit den Zeitvorstellungen, die hier so im Studium operiert werden, die ich selbst im Bachelor noch total glücklich erfüllt habe, mit einer Arbeitsraum-Crew, man war irgendwie 24/7 da, fand so richtig geil, Nächte durchzumachen und es war irgendwie eine schöne Sache. Es klappt natürlich nicht, wenn man in einem anderen Leben ist, mit einem Baby, finanzieller Geldnot. Also ich hatte damals dann auch, ich wollte eigentlich in einem Architekturbüro als Werkstudentin noch arbeiten, aber dann war klar, nee, das geht nicht und außerdem können wir dir auch nichts zahlen. Dann bin ich zum Baugutachter gegangen, was total flexibel war und auch super gut bezahlt. Das heißt, so ganz viele Themen, die auch heute noch in Kontextur drinstecken, die waren sozusagen damals so in meinem Leben. Und ein weiteres Thema, was extrem präsent war, war eigentlich, wir standen da so ein halbes Jahr vorm Master. Wie können wir eigentlich in den Beruf einsteigen und wollen wir mit dem, was da gerade eigentlich so in der Profession los ist, wollen wir in den Beruf einsteigen? Und das war so ganz klassisch. Man hatte Angst, dass man nicht ins System reinkommt, stand dem System aber doch sehr kritisch gegenüber. Und ich glaube, das macht so eine bisschen spezielle Stimmung. Und dann kam mal so plötzlich so die Idee, so geht's doch vielen, wird es eigentlich irgendwo mal hier publizistisch abgebildet, wird darüber mal gesprochen. Das war wirklich, also das war 2017, das ist jetzt schon fast 5 Jahre her, da gab es halt auch noch diese ganzen Plattformen nicht, die sich jetzt so nach und nach gegründet haben, die so die Studierenden und die Berufseinsteigerinnen als Zielgruppe definiert haben und auch deren Themen und Sorgen und Nöte.
Das finde ich schon einen super spannenden Aspekt, dass auch diese, ne, wie du vorhin gesagt hast, die Themen, die es damals gab, dass die jetzt so stark noch mitschwingen und auf der anderen Seite, dass man aus dieser Frage heraus, kann man überhaupt in diesem Architektursystem, in der Architekturarbeit irgendwie Fuß fassen? Davon hat sich ja durch das Projekt, sind wir ja beide, oder ne, ja, und nicht nur durch dieses Projekt, aber auch durch die anderen Dinge, die wir jeweils machen, haben wir uns ja quasi mitten in die Branche hinein katapultiert. Also mich hat die Frage ja auch immer ganz stark beschäftigt, na, will ich überhaupt in die Architektur so richtig, in Anführungszeichen, ein laufender und ongoing Prozess, würde ich sagen.
Für mich war so ein bisschen die Situation, ich habe dann 2018 Master gemacht oder wusste ich. Und dann wusste ich, okay, wir können nicht aus Leipzig wegziehen aufgrund von anderen, also von Menschen, die mit in der Familie sind, die auf jeden Fall hier bleiben möchten und wollen. Und ich kann als Mutter mit damals einem 3-jährigen Sohn vielleicht Teilzeit in den Beruf einsteigen. Und ich wusste das also sowohl finanziell auch als was die Entwicklungsmöglichkeiten so angeht. Leipzig 2018 in den Architekturbüros sehr, sehr geringe Möglichkeiten. Das war ja wirklich noch eine andere Zeit vor Corona. Also man ist für jeden Termin, musste man fahren. Genau, also ich war wirklich so ein bisschen deprimiert. Und dann kam das auch so ein bisschen. Also Aline, meine Mitgründerin, hat dann gesagt, okay, sie geht in die Schweiz und sie arbeitet als Architektin und hat natürlich auch einfach nicht mehr ihr Fokus ist geschiftet. Und dann haben wir uns auch entschieden, okay, dass sie das Projekt verlässt, weil das einfach dann nicht mehr passt. Und für mich war das aber klar, das ist die Chance, sich auch einen anderen Berufszugang zu ermöglichen. Und du hattest ja Ganz, ganz am Anfang, als wir haben ja dann so angefangen, wir haben einen Instagram-Account gemacht, wir haben eine Webseitendomain und eine E-Mail-Adresse aufgemacht mit sozusagen all dem Geld, was wir hatten, was so nichts war, und hatten aufgerufen, dass mehr Leute Projekte schicken. Und ich glaube, du warst die erste oder zweite, die sich auf diese E-Mail gemeldet hat. Hast ein Projekt geschickt und auch noch ein sehr klassisches Architekturprojekt. Und das haben wir dann veröffentlicht. Das steht auch immer noch, wenn man ganz, ganz, ganz weit den Instagram-Account zurückscrollt, ist das da. Das war unser erster Kontakt.
Ja, es war Large Scale Housing und unsere Story ist eine Social Media Love Story. Ja, es war ja schon auch spannend, dass es dann tatsächlich Instagram war, das uns so zusammengebracht hat. Also ich war zu der Zeit in Hongkong. Na, dieses Large Scale Housing Projekt war tatsächlich auch ein Riesenprojekt für Hongkong, das ich da an der Uni gemacht habe. Und die, ich habe dann halt auch Collagen produziert, die man da so, die gerade so en vogue waren, auch im Darstellungsbereich zu der Zeit. Und dann haben wir angefangen einfach zu schreiben, auch gar nicht so viel. Ich weiß noch, dass ich zu der Zeit auch eher zurückhaltend tatsächlich war und gar nicht so viel, wenn man es vergleicht mit heute, weil heute tatsächlich schon unsere Kommunikation alleine ist ja quasi, findet ja nur auf Instagram statt. Also ich glaube, ich wechsle mit niemandem, tatsächlich wirklich mit niemandem, sonst so viele Nachrichten wie mit dir über den Tag hinweg. Aber zu der Zeit war das eher ungewöhnlich, dass man so aktiv dann auf jemanden zugegangen ist. Und irgendwie sind wir aber zum Sprechen gekommen. Ich habe mich über irgendwas aufgeregt. Ich glaube, es waren diese Darstellungen in Collagen. Alle haben nur Collagen gemacht.
Genau, du hast mir eigentlich einen Rant-Artikel versprochen, genau, über den Collagen-Style. Ich glaube, 2018 war das.
Der auch nie erschienen ist. Oh Gott.
Ich warte immer noch drauf.
Ja, das, vielleicht kommt er noch irgendwann. Das ist Ästhetik und Darstellung, ist es tatsächlich auch lustig, dass dieses Thema ist, kommt gerade auch für mich als Thema wieder sehr stark. Ne? Neue Ästhetiken, wie stellen wir das dar, was wir eigentlich machen wollen und so. Aber ich schweife ab, ich komme zurück. Nach dem Austausch auf jeden Fall auf Instagram hast du mir dann irgendwann geschrieben oder wir sind auf jeden Fall in Kontakt geblieben und dann meintest du, hey, du, ich bin in Berlin, dann war ich schon wieder zurück, lass uns doch mal treffen in Berlin. Und da war ich dann gerade, da war ich inzwischen schon bei der 8+. Also das hat sich dann auch so, das hat sich so langsam entwickelt. Da sind wir wieder bei diesem Grundthema, slowly but steadily, immer weitermachen. Und dann haben wir uns gesehen und es war irgendwie gleich gute Stimmung. Trotz widriger Umstände. Und dann sind wir einfach in Kontakt geblieben. Und das ist auch was uns, glaube ich, sehr stark verbindet beide. Wir suchen so nach Möglichkeiten und sind dann auch sehr gut darin, die zu schnappen und die einfach anzugehen. Und dann habe ich dir geschrieben irgendwann wieder, so nach ein halbes Jahr später oder so haben wir, also wir waren in Kontakt, aber dann habe ich dir geschrieben, ob wir nicht den Future Architect Call machen sollen, und dann haben wir den auch gemacht, mit auch einem hypothetischen Projekt, das nie stattgefunden hat, nämlich einem Vorschlag für einen Podcast. Auch lustig, ne?
New Order sollte der heißen.
Und das dann aber, dann haben wir das natürlich auch nicht gemacht. Das war quasi ein hypothetischer Vorschlag, mit dem wir uns beworben haben, was auch ganz lustig war. Und sind dann nicht in die Endauswahl gekommen, aber irgendwie in dem Pool gelandet an spannenden Projekten und wurden dann angefragt vom Mies van der Rohe Preis in Barcelona, ob wir nicht Lust hätten, mit anderen jungen Menschen, die sich beworben hatten in dieser Phase, zur Preisverleihung zu fahren und ein Format zu produzieren. Und das Format war vollkommen frei. Und dann haben wir beschlossen, das erste Mal eine gemeinsame Reise zu machen und nach Barcelona zu fahren und dieses Format zu produzieren. Und das war eigentlich das war für mich auch so der Beginn der wirklichen Kooperation, weil da haben wir, glaube ich, beide so gemerkt, okay, wow, mit dieser Person kann man solche Sachen wirklich machen. Das war für mich ein total starker Moment, dass wir da einfach so, wir haben irgendwie so Konzept ein bisschen gemacht davor. Und ich glaube, wir wussten auch, bis wir dahin fahren, nicht genau, wie das werden würde, weil wir auch gar nicht wussten, wie das abläuft und so. Aber wir hatten beide so irgendwie eine Vorstellung, was wir machen wollen. Und sind dann dahin gefahren und haben diese Short-Movies produziert, die man sich auch immer noch anschauen kann. mit unter Jan de Wilder, Arno Brandl-Huber, der heute mein Chef ist. Dorte Mantrup haben wir noch gesprochen und mit anderen spannenden Architektinnen. Also wer Lust hat, kann sich das unser erstes gemeinsames Projekt auch immer noch anschauen.
Also das hat wirklich viel so schon gesetzt. Also einfach extrem effizient in sehr guter, schneller, auch ein bisschen glücklich machender Kommunikation so ein Projekt durchzuziehen. Also und auch da haben wir wieder irgendwie auf alles zurückgegriffen, was wir, glaube ich, in unterschiedlichen Kontexten auch gelernt haben. Also fragen, filmen, schneiden, publizieren. So, das ist genau, und das war eigentlich genauso die Zeit, wo bei mir auch ja, die Transformation von der Studierenden zur Absolventin, zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin erfolgt ist. Und bis dahin, also hatten wir eigentlich, oder auch meine Identität oder wer wir sind, das hat im Kontextur immer so wenig wie möglich eine Rolle gespielt. Also wir haben auch am Anfang überlegt, dass wir das eigentlich gerne anonym halten wollen, war auch eher so die Richtung, könnte man so eine Whistleblower-Plattform sein? Und dann war aber ganz klar, nein, wir sind in Deutschland, wir haben Impressumspflicht. Wir müssen eure Namen und eine ladungsfähige Adresse, eine anrufbare Telefonnummer reinschreiben. Und ganz am Anfang haben wir aber sogar nur so mit so Namenskürzeln unterschrieben und die Leute wussten gar nicht so richtig, wer wir sind. Und das hat für mich auch echt eine Weile gedauert, bis ich so sagen konnte, okay, ja, mein Name ist Katharina Benjamin, ich habe in Weimar Architektur studiert. Und ich bin Gründerin von der Architekturplattform oder des Architekturmagazins Kontextur. Also das war echt ein langer Prozess. Und so wie es jetzt ist, dass wir irgendwie super zack, zack ein paar Insta-Lives einfach machen, das war ein langer Weg. Und das war auch alles gar nicht so einfach, weil wirklich ja mit jedem neuen Follower, jeder neuen Followerin merkt man, dass die Erwartungshaltung steigt, die Verantwortung steigt auch. Man kriegt natürlich immer mehr Kritik. Es wird immer eine umfassendere Perspektive auf alles gefordert. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man das Projekt in den Abendstunden im Zug und am Wochenende betreibt, weil ich ja bin ja 100% Vollzeit angestellt. Also ich arbeite an der TU Braunschweig bei Helga Blocksdorf und an der TU Dresden bei Schulz und Schulz Architekten. Was ich auf der einen Seite, also das finde ich total gut, genau wie du arbeitest ja auch an der Uni. Wir verstehen, da rede ich jetzt mal in der Wir-Form, grätsch einfach rein, falls du es nicht verpasst, publizistische Praxis im Moment. Meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren, wenn ich in einer, oder so wie wir es machen, kann es nicht funktionieren, wenn ich in einer Redaktion sitze und immer mal nur was lese oder irgendwo hinfahre und mir was angucke. Also ich habe so viel auch mit Studenten, Studentinnen zu tun und diese ganzen Transformationsprozesse, die auch stark aus der Universität gerade kommen, ich bin immer noch ein Teil davon und kann meiner Meinung nach es auch anders einordnen. Deswegen finde ich, dass sich diese beiden Felder eigentlich Hand in Hand gehen. Aber natürlich haben wir kein Team, was fact-checkt. Wir haben kein Team, was irgendwie guckt, dass unser Feed Quote von Diversitätsquote, Frauenquote hat. Das passiert alles so schnell. Das meiste auf Kontextur ist spontan, auf dem Instagram-Account, auf der Webseite nicht. Aber da ist ein unglaublicher Dampf hinter. Und ich habe das Gefühl, dass das bekommt immer mehr Reibung sozusagen mit mit den 100.000 oder den vielen, vielen Menschen, die das lesen und die das auch als eine wichtige Informationsquelle erachten.
Was ganz wichtig ist, um vielleicht die Klammer, wie hat sich Kontextur entwickelt und was ist es heute, irgendwie so ein bisschen zuzumachen, dass ganz viele Diskurse, wie du, na, das hast du am Anfang auch schon gesagt, quasi heute immer noch Thema sind oder vielleicht auch wieder Thema werden, wie dieses Whistleblowing. Weil natürlich durch die Reichweite das alles einen extremen Schub bekommen hat, aber sich gleichzeitig die Struktur nicht angeglichen hat. Also na, es gibt ja ganz oft Leute, die dann sagen, wow, das ist ja verrückt, wie macht ihr das zu zweit? Weil es gibt inzwischen ja dann auch andere Formate wie Context to Jobs, die auf denen quasi täglich ja auch etwas passiert und was produziert werden muss. Also na, die Eingliederung der Arbeiten, die passieren wirklich sehr na, effizient, eingetaktet. Wir stehen im konsequenten Austausch, damit das alles irgendwie reibungslos läuft. Auch dass, falls irgendwas passiert, irgendwo ein Kommentar reinkommt, irgendwo es anfängt zu brennen, in Anführungszeichen, sofort jemand darauf reagieren kann, was schon verrückt ist, für die Followeranzahl und die Masse an Inhalten, die passiert, im Vergleich mit der Gruppe, in Anführungszeichen, zwei Personen, die sich dann drum kümmern. Wobei man ja schon sagen muss, dass du natürlich mit dem großen Account nochmal viel, viel mehr Arbeit und ganz eine andere Form von Dynamiken bedienen musst oder bedienst auch. Deswegen, da kommen wir vielleicht noch nachher nochmal drauf. Das Thema, wie ist die Erwartungshaltung und was projiziert man auf dieses Projekt? Ist schon ziemlich extrem. Was mir aber total hilft und was ich auch total schätze in der Zusammenarbeit mit dir, und das, deswegen will ich das auch nochmal so ganz hervorheben oder sagen, ist, wie wir daran arbeiten, was dieses Projekt eigentlich ist. Also Kontextur ist eine Plattform, Kontextur ist ein Format, das sich um Architektur herum dreht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei meiner eigenen Beschreibung meines Berufs manchmal für mich, wenn ich Kontextur beschreiben muss, fällt es mir schwer, weil es ganz wahnsinnig viel sein kann. Na, also die Idee, was ist es eigentlich, wo kommt man her, was sind die Inhalte und wo soll das aber eigentlich auch hingehen und welche Potenziale können sich noch eröffnen, ist eine Herausforderung auf der anderen Seite und auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein großes Geschenk, weil so viel möglich sein kann, weil wir beide auch, glaube ich, die Lust haben, da noch irgendwie mehr zu machen und wahnsinnig viele Ideen immer haben, wo es hingehen kann und die das Feld, das wir gerade bearbeiten, auch in so einer bestimmten Art und Weise ja schon unbearbeitet ist. Weil dann der Architekturbranche auf dieser, na, es gibt unterschiedliche kleinere Projekte, aber ich glaube, wir haben schon einen in sehr viele Bereiche, ob das jetzt der Inhalt ist oder mit einer gewissen Fachexpertise in eigenen Bereichen oder mit den unterschiedlichen Formaten, die wir bis jetzt schon gebaut haben und die auch noch kommen, schon eine extrem breite Anschlussfähigkeit an ganz, ganz viele Themen. Das heißt, dieses, was ist Kontextur eigentlich? Es ist parallel zu einer Projektion von den Menschen, die das anschauen, ja bei uns auch die ganze Zeit in der Entwicklung. Und dieses Zusammenwirken finde ich auch extrem spannend, weil wir, glaube ich, beide versuchen uns nicht treiben zu lassen von der Außenperspektive, aber natürlich schon gezwungen ist, ganz egal, ob man jetzt das will oder nicht, darauf zu reagieren, was das Außen einem so hinwirft oder wie man vom Außen quasi rezipiert wird. Vielleicht kannst du, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich finde es ganz spannend, da immer wieder mal so, na, wie sieht man das selbst, wo soll es hingehen und was sagt eigentlich die Außenwelt dazu?
Ja, dem würde ich zustimmen. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, was du denn eigentlich neben Kontextur noch so machst. Und dann können wir vielleicht mal dazu übergehen, zu erklären, in was für eine publizistische Landschaft, Medienlandschaft bezogen auf Architektur und Bauwesen wir uns eigentlich mit diesem Projekt gesetzt haben. Weil ich würde sagen, das spielt auch eine große Rolle, warum es das geworden ist, was es ist und warum es vielleicht auch manche Sachen nicht werden kann.
Also ich bin keine richtige Architektin. Das ist immer der erste Einleitungssatz, in Anführungszeichen. Ich arbeite gerade in unterschiedlichen Positionen. Zum einen bin ich Teil von B+, Brandlhuber Plus, bin quasi im Architekturbüro, mache da aber hauptsächlich inhaltliche Aufgaben, also ne, Ausstellungen, Publikationen, Themen erarbeiten, all die Kommunikationssparte, die aber sehr stark fokussiert auf inhaltliche Schwerpunkte. Meine zweite Position ist an der ETH Zürich. Da bin ich Teil des Lehrteams Station Plus am Lehrstuhl Arno Brandlhuber und bin tatsächlich auch im Entwurf in der Entwurfslehre tätig. Und zwar ist das ganz spannend, weil wir da sehr fokussieren auf Komplexität und Zusammenführen von ganz unterschiedlichen Aspekten. Da kommt auch wieder das Thema Inhalt sehr stark durch. Also in der Ökonomie, Ökologie, wie denkt man das zusammen? Legislative, Property, diese ganzen Themen, für die Brandlupe Plus ja auch steht, kommen da, werden so verschränkt und kommen in den Entwürfen zum Vorschein. Und dann mache ich noch die Sachen für bei Kontextur und mache dann nebenbei, in Anführungszeichen nebenbei oder parallel vielmehr, auch noch eigene Dinge, Themen. Gerade sehr schwerpunktmäßig im Bereich Housing unterwegs. Also Berliner Wohnungsmarkt ist so, den verfolge ich sehr gespannt. Und daraus entwickelt sich auch gerade irgendwie so eine Art Forschungsschwerpunkt. Es ist auch wirklich man sieht so eine breite Front an ganz unterschiedlichen Dingen und Positionen, die aber sehr spannend ist und quasi dann auch wieder einfließt in die Projekte, die sich dann auch so überschneiden und verkreuzen. Das ist das vollständig genug. Ich weiß, das ist immer so ganz schwierig zu sagen, was ich alles mache.
Ja, ich finde schon. Ich würde noch mal sagen, dass wir ja schon mehrmals herausgearbeitet haben, dass dieses vieles gleichzeitig zu machen, was bei uns beiden irgendwie so ein Drang war, bei mir auch schon immer. Also ich habe während des Architekturstudiums musste ich noch eine Regiehospitanz am Theater machen. Irgendwie so was anderes suchen, Angst zu haben, nur in einem Kreislauf zu drehen, dass uns das total verbindet und dass das auch ein Grund ist, warum wir, glaube ich, gut zusammenarbeiten können, weil wir so wissen, wie man sich gegenseitig so ein Schrittmacher ist ein bisschen, was auch total wichtig ist. Wir können einander beraten, aber wir können das total gut akzeptieren, dass jeder verschiedene Kreisläufe hat, in denen er sich so bewegt. Und ich glaube, so jetzt, wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung hat im Arbeitsleben, lernt man auch, dass es auch einfach Leute gibt, die das nicht so gut aushalten können, wenn andere noch so viel nebenher machen. Oder in so vielen Diskursen, Runden, Kreisen sind. Also sagen wir es mal so.
Ja, das ist tatsächlich eine wahnsinnig große Freiheit. Also die ich sehr wahnsinnig wertschätze, die man so auch, wie du sagst, selten so findet, dass sich natürlich aber auch entwickelt hat oder beziehungsweise bei mir oder bei dir ja auch oft dann Grundvoraussetzung ist, ob man das andere, das man dann noch macht, überhaupt macht. Dass man quasi reingeht mit der Prämisse zu sagen, ich komme nur oder ich mache das nur, wenn ich auch noch XYZ machen kann. Und dann sagen die Leute natürlich, ja, das kriegen wir schon hin. Aber es führt natürlich doch durchaus auch manchmal zu Reibungen, das muss man schon sagen. Oder dass es halt dann auch schwierig ist, weil es eben nicht das Gang und Gäbe ist oder zumindest nicht als Gang und Gäbe wahrgenommen wird, so viele Dinge gleichzeitig zu machen. Also welche Position schreibt man dann hin? Wer steht am weitesten oben? Dann gibt es auch oft so diese Hierarchisierung der, wo arbeite ich jetzt und was mache ich denn, führt dann schon auch oft mal zu gekräuselten Augenbrauen, in Anführungszeichen, weil die Leute, weil es einfach noch nicht so die Regel ist, kommt mir vor, obwohl es eigentlich auch bei immer mehr jungen Leuten, oder sei zumindest unsere Generation, das ist ja, viele müssen ja einfach auch mehrere Dinge machen. Ich finde diese Unanpassbarkeit, die da bei vielen Institutionen oder in sehr vielen Strukturen noch da ist, ist auch so ein bisschen veraltet. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast vorher schon den Bogen aufgemacht zum Thema, in welchem medialen Umfeld arbeiten wir eigentlich? Also lass uns am besten da reinhüpfen.
Ja. Genau, also es ist ja so, dass Kontextur, also erstmal, wir wollten eigentlich, es war nie so der Plan, lass mal einen Instagram-Account machen, sondern wir wollten ein Magazin machen. Wir wollten ein tolles Magazin mit möglichst ganz vielen verschiedenen und jungen und noch nicht gehörten Positionen machen. Das war so der Plan. Dann haben wir uns aber so 2-3 Mal angeguckt. Was bräuchten wir denn dafür alles? Oh, klingt danach, als würden wir viel Geld brauchen. Und wer liest das dann überhaupt? Also, das ist halt auch so eine Erfahrung, die ich oft in der Uni gemacht habe, dass wir extrem tolle Sachen da gemacht haben, also richtig gute, und dann wurde das einmal auf so einer Jahresausstellung aufgehangen und dann hat man es abgehangen oder mitgenommen und es war sozusagen so nimmer wiedersehen.
Never seen again.
Und das war so voll, also das war so ein bisschen so ein Drang, wenn man was macht, dann wäre es gut, wenn das auch ein paar Leute mal lesen. Und dann kam das so, was könnte man denn mal machen, um erstmal so eine Reichweite aufzubauen? Reichweite, klingt nach sozialen Medien. Wir, also sowohl Alena und ich, waren beide nicht privat auf sozialen Medien. Also weder Facebook noch Instagram noch StudiVZ noch MySpace. TikTok gab es damals noch nicht. Also es war für uns, musste erstmal ein ziemlich weiter Gedanke aufgebaut werden, um zu denken, das wäre vielleicht irgendwie eine Idee. Instagram war damals auch noch total anders. Es gab gar keine Stories. Und dann waren wir so, okay, was könnten wir denn da drauf machen? Sind wir irgendwie so in der Stadt rumgelaufen, haben irgendwelche Gebäude fotografiert, irgendwelche Lampen. Und dann waren wir halt in Weimar und da geht man immer so an der Stolpenstraße, an der Bibliothek vorbei und dann so Bücher, Architekturbücher, Book of the Day. Okay, lass mal zu Fricke, die Leute, die in Weimar mal sind, mal waren oder jetzt sind, wissen, was ich meine. Das ist so ein Schreibwarenladen, wo man auch Modellbausachen, Pappen und so kaufen kann. Da haben wir dann eine, das stimmt gar nicht. Also wir hatten von unserem Bauko-Projekt, hatten wir noch eine blaue und eine pinke Pappe, die wir aber bei Fricke gekauft haben. Die haben wir dann von Alleens Studentenwohnheim runtergetragen. Und haben uns heimlich mit den Pappen in so einem Carrel versteckt und dann da Bücher reingetragen und haben die dann fotografiert. Und das haben wir dann einfach gepostet und das ging irgendwie total gut. Ich weiß auch nicht, irgendwie diese Bücher mit irgendwie einer pinken Pappe hinten. Wir hatten immer pink, blau. Wir haben uns da auch noch gar nicht getraut, so Leute anzuschreiben, ob wir mal ihr Projekt posten dürfen. Das war irgendwie, da war noch eine mega Schwelle. So, geht das überhaupt? Wie ist das rechtlich? Damals war so diese Repost-App irgendwie so in aller Munde. Und von der Zeit her war das aber genau die Zeit, wo plötzlich mehr und mehr Architekturbüros auch auf die Plattform gekommen sind. Und auch viele Studierende. Und dann ist es plötzlich ziemlich schnell gewachsen. Und dann wurden die Stories eingeführt. Das war da ganz neu. Und dann habe ich aber ganz schnell angefangen, da so diese spezielle Art von Story-Kommunikation zu machen. Und damit ging es dann los. Und dann gab es auch relativ schnell schon diese Art Diskussion über Gehälter, über Absolventenbedingungen, über Praktika. Und das war damals, da wurde nicht viel drüber gesprochen, also nur so unter vorgehaltener Hand, aber überhaupt nicht in den Zeitschriften oder so. Und da war von Anfang an halt, haben wir immer gesagt, okay, du kannst anonym hier deine Geschichte erzählen und wir teilen das auch anonym. Aber auch wenn über Leute gesprochen wird, also über Büros oder so, das anonymisieren wir, weil wir das nicht fact-checken können, nicht recherchieren und auch nicht den juristischen Auseinandersetzungen standhalten können. Also dadurch hat sich das dann eigentlich so entwickelt.
Und ein kleiner Einschub, weil wie du gerade gesagt hast, ne, das wurde von den Zeitschriften und den großen Playern, die es am Markt gab, nicht wahrgenommen. Ich muss sagen, das wird auch immer noch nicht so wahrgenommen. Also es gibt immer noch diese abschätzige, das ist, was da auf sozialen Medien passiert. Also es ist, ich glaube, das wird total unterschätzt, wie viel Reichweite das nicht im Sinne von einer Replikation in den klassischen Medien hat, sondern vielmehr, wie viel das im Denken von sehr vielen Leuten verändert hat. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind irgendwie der Kulturwandel oder schuld dran, dass es eine andere Rezeption von Löhnen und so gibt, aber ich glaube, dass schon unterschätzt wird, was für eine Tragweite und für eine generelle Veränderung von einem Diskurs zu diesem Thema schon auch angestoßen wurde, weil es so stark in den sozialen Medien immer wieder, und ja nicht nur von uns, aber auch von uns, zum Thema gemacht wurde.
Das glaube ich auch. Generell muss man halt auch sagen, gerade in Deutschland, in anderen Ländern, also vielleicht in der Schweiz, ist es auch noch mal ein bisschen anders. Aber in Deutschland haben wir eigentlich die klassischen Fachmagazine, die sehr geringe und auch sinkende Auflagen haben. Also vieles bewegt sich so im Raum so von 10.000 bis 12.000 Auflagen pro Magazin. Daraus auszunehmen kann man ein bisschen sozusagen die Sachen, die sich eher so mit Interior beschäftigen, also wie Architectural Digest oder Schöner Wohnen, die haben sehr viel höhere Auflagen. Aber genau, also die eine Bauwelt, hatte ich nochmal nachgeguckt, die hat 12.000 Magazine verdruckt, die und kriegt in die Verbreitung.
Du hattest mir letztens sogar auch diese Studie durchgeschickt, die ich ganz spannend fand, wo dann so eine Fachstudie, wie sehr werden diese Fachmedien überhaupt noch wahrgenommen? Da, wo ja auch die Zahlen sehr stark nach unten gehen und einfach die Wahrnehmung dieser Magazine irgendwie fällt, weil das Format oder die Inhalte nicht auf die Nutzergruppe zugeschnitten. Ne? Also es wird auf jeden Fall nicht mehr so sehr wahrgenommen als Autorität der Meinung, als es mal war.
Diese Art von Magazinen, die so zweimal im Monat oder einmal im Monat erscheinen, die gehen ja stark übers Abo-Geschäft. Also da haben halt viele Büros, die auch abonniert. Und da bin ich jetzt auch, also wir reden ja viel mit Architekten und Architektinnen und da wird auch immer gesagt, ja, ganz ehrlich, das haben wir jetzt gekündigt, weil ich habe das alles vorher, habe ich das schon bei Instagram gesehen oder auf Baunetz News oder was auch immer. Dazu kommt in Deutschland, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, eine sehr, sehr geringe Beschäftigung mit Architektur in der Tagespresse, die ja sehr große Reichweiten hat. Und wenn sich mit Architektur und Bauwesen beschäftigt wird, ist es meistens in so einer, ach, wie lange dauert jetzt schon wieder das Gebäude, also in so einer eher verächtlichen Haltung. Wir haben ja gerade, haben wir uns ja über einen Artikel in der Welt unterhalten, einen Kommentar von Chefredakteur Poschardt über die Ästhetik der Zentrale vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Es wird nicht so viel, also die Debatten, die innerhalb der Architekten und Architektinnenschaft laufen, die finden keinen Eingang in die Tagespresse. Obwohl letztens die Umbenennung von der Architekt in die Architekt, die hat es mal in ein paar natürlich auch eher negativen.
Ja, aber ins Feuilleton. Ja, ins ich werde immer so wütend tatsächlich, ne, weil die Architekturthemen, die sind alle immer dass das total schlecht ist, unter Kultur und Feuilleton irgendwie so abgestempelt. Und dann gibt es so, ne, die Housing-Krise oder der Wohnungsmarkt in Berlin ist immer alles im Wirtschaftsteil. Ich habe Alerts und Ticker eingestellt, natürlich für diese Themen, weil ich interessiert daran bin, das Wichtigste jeweils zu lesen. Und es ist quasi kein Artikel, erstens mal irgendwie mit architektonischen Meinungen unterfüttert, sondern weil es einfach keine Rolle spielt, in Anführungszeichen, weil auch wohl niemand irgendwas zu sagen hat oder, ne, von Journalisten wohl niemand identifiziert wurde, der dazu eine Expertise hat aus der Architekturbubble. Und dann finden diese Diskurse halt oft statt mit, mal auch bei den Studien, es ist sehr interessant, wer dann da gefragt wird, das sind dann manchmal noch so Stadt- und Regionalplaner, aber in der Regel sind das Ökonomen oder Menschen, die halt irgendwie für Mieterinnenvereine oder Vermieterinnenvereine irgendwie sprechen. Also das ist wirklich, also, ne, es gibt die Tagespresse, die keine architektonischen Themen behandelt, in Anführungszeichen, und dann, wenn es architekturrelevante Themen sind, dann finden die quasi außerhalb dieser Architekturbubble statt. Also das ist wirklich total auch spannend, das so zu beobachten, wie entfernt das ist von einem Fachdiskurs.
Also mit Leuten aus dem Umkreis spreche, die halt keine Architekten, Architektinnen sind, die auch manchmal schon ein bisschen älter sind, die sagen, ja, was ist eigentlich damit? Das letzte Mal, wo das so gesamtgesellschaftlich thematisiert wurde, war so vor der Jahrtausendwende, als es um den Neuaufbau oder den Neubau von Berlin ging. Ne? Da gab es mal so ein paar Spiegelcover. Und ich halte das für absolut problematisch, weil die gebaute Umwelt, Raumpraxis, Bauwesen, Bauwirtschaft sind so essentielle Themen. Das hatte ich jetzt auch gerade nochmal bei Kontextur in den Stories gezeigt, dass die Immobilien- und Bauwirtschaft 80% der Parteispenden an die CDU geleistet hat, von allen Spenden, die CDU in der letzten Legislaturperiode bekommen hat. Also da haben auch Leute Einfluss in politische Zirkel und das muss einfach alles ganz genau besprochen werden. Und dann kommt noch dazu, ja, im Feuilleton, aber wenn dann da mal Architekten, ich sage Architekten, interviewt werden, dann sind das Leute wie Christoph Meckler, Christoph Ingenhoven, also wirklich so die langsam in die Rente gehende Generation. Also ich habe da noch nie mal ein Interview mit einer jüngeren Architektin oder so gelesen, also ganz selten. Und das war halt ja auch so das Klima, in dem wir eigentlich Kontextur gründen wollten. Also es war immer so, wir wollen Büros fragen und vorstellen, die gerade ihr erstes Haus gebaut haben, die von denen es noch keine Interviews gibt. Wir wollen nicht, dass uns irgendwelche, also das war sehr von diesem Star-Architekten-System noch geprägt. Wir wollen nicht, dass uns irgendwelche PR-Menschen irgendwelche Copy-Paste-Antworten schicken, sondern wir wollen wirklich mit den Bürogründern und Gründerinnen sprechen oder auch mit Journalistinnen, mit Künstlerinnen, mit Wissenschaftlerinnen. Wir würden auch gerne mit Angestellten, Architekten und Architektinnen sprechen. Das ist aber natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Also die äußern sich dann öfter gerne anonym. Aber da sind wir sozusagen auch schon in einem Widerspruch in sich, der sich auch in der Plattform abbildet. Aber ich würde gerne noch mal weitermachen. Also eine weitere Situation ist, dass die Magazine, weil auch die Auflagen sinken, Problem haben, weiter ihre Anzeigenkunden zu bekommen, weil die Firmen und Hersteller entweder in digitale Formate gehen oder direkt sagen, puh, wir können auch einfach unsere eigenen Magazine machen und unsere eigenen Podcasts. Und da sind wir vollkommen frei, wie wir mit unserer Brand Story, unserer Firma und unseren Produkten umgehen können und haben einfach mehr Handhabe und können das besser auf unsere speziellen Herstellerinteressen entwickeln. Und dann gibt es natürlich noch die Plattform oder die Webseiten, die so Ende der 90er bis Mitte der 2000er gegründet worden sind. Das sind Baunet, Archdaily, Design, Designboom. Aber da sollte man sich halt auch noch mal ganz genau gucken, wem gehört das eigentlich jetzt? Wer steht jetzt im Impressum? Oft sind die Sachen aufgekauft worden, Design und Archdaily in letzter Zeit eher. Also wessen Interessen werden da auch vertreten natürlich. Und ich würde sagen, generell nehme ich so eine Verschiebung wahr, weg vom Architekturjournalismus hin zu Architekturkommunikation. Und Architekturkommunikation kann sehr viel sein. Also da steckt auch für mich eine Marketisierung, PR-isierung mit drin. Und auch da, also da müssen wir sagen, wir sind teilweise auch darauf angewiesen. Also ich habe, wenn man jetzt über Struktur spricht und Struktur aufbauen, heißt das ja immer Geld und Man- und Woman-Power reinholen, für die man Geld braucht, für die man gut Geld braucht, weil wir möchten auch keine unterbezahlten Fachkräfte haben. Wir wollen keine JournalistInnen schlecht bezahlen, also wir brauchen Geld. Wer gibt uns Geld? Entweder sind das Hersteller, Herstellerinnen vielleicht auch, oder es sind halt die Architekturbüros, die Jobanzeigen kaufen. Ich hatte mir das ja immer so vorgestellt, dass eigentlich jeder, der Kontextur folgt, 1 Euro im Jahr bezahlt. Dann hätte man so ein extrem breites, minimales Finanzierungsmodell. Es funktioniert aber nicht gut. Man muss so viel Kraft aufwenden. Das nehmen auch so Initiativen wie Architects for Future oder so wahr, dass es wirklich schwer ist, so die breite Masse zu mobilisieren. Also wenn ich für jede Direktnachricht, die schreibt, thank you for your great job, it's for your great work, 10 Cent bekommen würde, wäre es auch anders finanziert. Ich will das jetzt gar nicht, also das sind einfach die finanziellen Realitäten. Man muss aber natürlich sagen, dass sich Plattformen und so oder auch so Initiativen, wenn da jetzt mit großen Summen Hersteller, Firmen reingehen und das finanzieren, dass sie sich auch immer ein bisschen danach formen, wo sie das Geld herbekommen. Also das ist einfach so, würde ich sagen. Und also wir haben das ja für uns so gelöst, dass wir gesagt haben, die Webseite ist absolut werbefrei. Da gibt es überhaupt gar keine Banner oder irgendwelche Logos, sondern das ist sozusagen ein geschützter Raum davon. Aber das ist ja irgendwie auch krass, also dass wir das sozusagen, also das machen wir und damit nehmen wir in Kauf, dass wir unsere Struktur nicht hochziehen können, ne? Ist ja klar.
In der Diskussion extrem wichtig ist das Wort Erwartungshaltung. Na, was erwarten auch die Leserinnen und die Leser oder ne, die Menschen, die sich die Inhalte einfach anschauen. Und da ist halt das, was uns entgegenschlägt an einer, das müsst ihr so und so machen, ist natürlich aufgrund von dem Format, also des sozialen Mediums, erstens mal viel direkter. Und aber auf der anderen Seite auch deswegen so viel krasser aufgeladen, weil wir natürlich mit einer Position auch in diese Inhalte, ne, oder gar nicht, na, das ist vielleicht auch falsch gesagt, gar nicht mit einer starken Position in die Inhalte reingehen, aber gewisse Themen aufgemacht haben, die jetzt von Leserinnen und Lesern quasi zurückgespiegelt werden mit einer Erwartung. So, glaube ich, würde ich es beschreiben. Und das ist insofern problematisch oder schwierig oder ungerecht, glaube ich, vielleicht sogar, weil das ja anderen Medien nicht passiert. Also ich weiß, wie oft wir darüber diskutieren, was können wir publizieren? Ist das okay im Wortlaut? Ist diese Jobbeschreibung so in Ordnung? Ich glaube, das ist ich weiß nicht, ob das den Menschen bewusst ist, was das für eine Mehrarbeit ist oder für einen Aufwand, der da reinfließt, den andere überhaupt nicht machen müssen, weil sie diese Kritik überhaupt nicht bekommen. Und das ist ja sowieso auch so ein sozialmediales Phänomen, dass irgendwie Bloggerinnen und Blogger oder Influencerinnen und Influencer, die irgendwie zu Nachhaltigkeitsthemen bloggen und dann einmal aus einem Plastikbecher trinken, die kriegen eins auf den Deckel, wie verrückt. Und aber die strukturellen, größeren, die problematischen Cases werden quasi außen vor gelassen, weil das ist ja, nimmt man schulterzuckend hin. Und das ist schon auch was manchmal bei uns so zu Grummeln irgendwie führt oder auch, was wir auf jeden Fall regelmäßig besprechen, wie wir damit umgehen sollen, ist dieses Thema, wie geht man mit dieser Erwartungshaltung um? Und das ist vielleicht auch ein Grund, oder es wird sicher auch immer mal wieder hier Thema sein im Podcast, einen Einblick zu geben, wie es uns geht und warum wir an die Dinge herangehen, wie wir es tun, einfach um auch vielleicht nochmal klarer zu kommunizieren, was ist denn überhaupt möglich in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen? Weil die Arbeit, die da reingeflossen ist bisher, war ja auch größtenteils unbezahlt. Darüber, aber das scheint wohl niemand wahrzunehmen, in Anführungszeichen. Stattdessen heißt es dann jetzt, poste mal hierzu und dazu und Büros hier und da machen eine Sammlung, jetzt sofort. Es ist natürlich jetzt überspitzt ausgedrückt und dargestellt, aber es ist auf jeden Fall das, was ankommt, was durchaus ja auch seine eigenen Schwierigkeiten hat.
Es ist halt wie immer, es gibt, also ich kriege ja wirklich so viele Nachrichten, also ich muss mich ja auch immer erstmal, ich habe mich jetzt langsam dran gewöhnt, aber bis 2017 habe ich eine E-Mail pro Woche auf meine Uni-Account-E-Mail bekommen und jetzt kriege ich mehrere hundert Nachrichten, mehrere hundert E-Mails. Du führst ja also den Jobs-Account und auch die Jobs-E-Mails. Da entwickelt es sich jetzt auch langsam in die Dynamik hin. Das wird einfach immer, immer, immer mehr. Und das meiste ist wirklich sehr, sehr positiv. Aber es kommen doch schon immer öfter, das kannst du doch nicht machen mit deinen 80.000 Followern, also hier, also das geht doch nicht. Hey, teil das mal, ich brauche mal mehr Follower. Wo ist denn jetzt eigentlich die Büroliste zu dem und dem, zu der und der Stadt? na, das, was jetzt da auf der Büroliste ist, also das ist ja, das sind ja viel zu wenig Frauen. Also wo dann doch relativ, ja, fast, also manchmal sehr aggressiv einfach angeschrieben wird ohne ein Hallo, dass ich dann auch denke, puh, also ja, wie lange kann man das noch durchhalten? Wie lange will man das auch? Weil, also wir machen ja auch so viel, oder ich mache so viel Beratung, kannst du mir einen Master empfehlen? Kannst du, also das sind alles so Nachrichten, die ich immer beantworte und so, Büros empfehlen und dann denke ich auch, also ich habe diese Webseite oder wir haben diese Webseite werbefrei. Wird das überhaupt gesehen oder hätte man einfach von Anfang an alles mit Werbung zuklatschen sollen und dann wäre es jetzt kein Problem. Also manchmal, ja, ich weiß nicht. Ich will nur noch mal sagen, dass natürlich, wenn man so Projekte gerne mag und wir haben natürlich jetzt Leute, die sind schon ganz lange dabei, dann sollte man mal darüber nachdenken, wie können diese Projekte sich auch finanziell halten, weil es ja ganz klar, also ich habe damit als Studentin angefangen, da hatte ich ein ganz anderes Zeitpensum im Leben. Ich kann gar nicht mehr so viel freie Zeit da jetzt reinmachen, wenn das nicht die Rechnung bezahlt, wenn das nicht die Leute zahlen, die für uns Sachen machen, für uns arbeiten. Also wir kriegen, mach doch mal ein Printmagazin, mach doch mal eine Plattform, die das und das kann. Ich so denke, ja, okay, da brauche ich dann aber erstmal so viel 1.000 Euro für einen Programmierer, Programmiererin und eine Projektmanagerin. Also, dass man vielleicht ein bisschen mehr auch darüber nachdenkt, wie überhaupt die Produktionsprozesse der Sachen sind. Und aber natürlich, also ich meine, ich bin trotzdem eigentlich so glücklich, was für eine Stimmung auf dem Account sind, auch jetzt die großen Diskussionen, die wir haben, wo ich eigentlich, da bin ich schon stolz darauf, dass es so eine Stimmung ist, wo Leute das Gefühl haben, sie können da auch ihre Geschichte schreiben und damit wird gut umgegangen. Weil das ist ja auch was, also der Architekturdiskurs ist ja immer sozusagen ein bisschen zurück, aber was jetzt so in anderen, in der feministischen Social-Media-Diskussion abgeht, dass einfach Leute Screenshots von Stories von anderen machen, die dann in ihre Stories setzen und dann sozusagen ihre Community, ihre Crowd auf die Person leiten, die dann da in die DMs slidet. Und also so sind wir ja nicht, aber so das möchte ich zum Beispiel auch nicht. Deswegen habe ich von Anfang an eigentlich gesagt, ich finde so einen geleiteten Diskussion besser für diese sehr sensiblen Themen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich schreibe jetzt einfach auf einen Feedpost, was sind eure Erfahrungen zu eurem Praktikum und dann kommentieren alle zurück und dann wird so eine unbeherrschbare Stimmung in den Kommentaren erzeugt.
Also ganz grundsätzlich, die Community ist ja wahnsinnig toll, also das muss man schon sagen, aber auch das liegt auf jeden Fall auch daran, dass du das wahnsinnig gut moderierst, gerade wenn es in so heftige Debatten reingeht. Was manchmal natürlich einfach dann nicht abbildbar ist, ist Reaktion auf was anderes, also das richtig gut hin zu moderieren, sodass man auch noch versteht, wo kommt der Thread her, worauf bezieht sich das, wie ist das gemeint, das wird ja ist schon oft mal problematisch, weil es Instagram gar nicht mehr abbilden kann. Aber das ist auch auf jeden Fall ein Thema, über das wir nachdenken, wie sich das vielleicht in Zukunft auch weiterentwickeln lässt, um das auf dieser Ebene des Austauschs auch zu halten, aber noch irgendwie auch länger anhaltend auch zu konservieren oder auch die Argumente und die Thesen irgendwie beizubehalten. Du hast ja die letzte Diskussion zum Thema soziale Klasse und Architektur ja auch als nicht Interviewformat, aber auf der Website als einen Beitrag quasi verfügbar gemacht. Das ist jetzt mal ein erster Versuch, das so zu transportieren auf die Webseite. Ich hoffe, dass dass wir da in Zukunft noch irgendwas finden, was das irgendwie noch besser transportieren kann. Aber ja, das gesellschaftliche Klima auf den sozialen Medien ist natürlich schon, hat was mit der Reichweite zu tun, hat was mit einer gesamtgesellschaftlichen Stimmung zu tun, wie man überhaupt miteinander spricht. Und das ist vielleicht auch nochmal irgendwie so ein größerer Rahmen, mit dem wir jetzt ganz gut abschließen können. Was ja Kontextur schon auch ausmacht, ist die Bandbreite der Meinungen, die ja immer wieder aufscheinen und die uns beiden auch sehr wichtig ist, also ne, ich spreche in einem Wir und du widersprichst, dass ich irgendwas sage, wo du nicht zustimmen würdest, aber die Aufgeladenheit auf den sozialen Medien, das ist ja schon auch was, ne, was man gerade sieht, auch in aktuellen Debatten, die wie jetzt bei Denk Lloyd Wright und SIARC, wo dann diese große Aufregung auch total gut funktioniert auf einer sozialen medialen Ebene mit Memes, wo alle hochgeschossen kommen und dann schimpfen, ne, verständlicherweise natürlich auch, aber was steckt denn hinter dies? Also die Frage, die wir versuchen zu stellen, ist ganz oft, was steckt denn hinter der Aufregung, oder? Was sind die Thesen, was sind die Argumente, was sind die Positionen und was ist der Layer, der noch viel tiefer liegt? Und das ist schon grundsätzlich eine Tendenz, die sich erkennen lässt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die schon irgendwie inzwischen wieder eine wahnsinnig politische Aufladung hat. Ne? Also dieses sich aufregen über Themen und irgendwie sich verorten politisch ist, scheint wieder angesagt zu sein. Aber mit der, auf die Art und Weise, die das gerade passiert, im Sinne einer Diskurskultur, dass man halt draufhaut, viel mehr als überhaupt mal versucht zu verstehen, was liegt denn überhaupt am Tisch. Das ist, glaube ich, was wir beide versuchen zu vermeiden und irgendwie, was Kontextur versucht auch abzubilden, dass es halt eine Bandbreite gibt, dass es Grautöne gibt, dass es über das einfache Bild, so ist es, und das gilt es jetzt quasi zu zerstören, in Anführungszeichen, über das geht es hinaus. So. Und vor allem dann, wenn man produktive Lösungen und Ansätze finden will, dann ist schon der Kompromiss oder das Nachdenken über die Graubereiche auf jeden Fall das, wo es mich hinzieht, viel mehr als dieses ultimative, ne, auf eine Position beharren, so und nicht anders.
Ja, also das sehe ich auch so. Ich erwarte auch, also man hat es jetzt sozusagen mit der Denk Lloyd Wright und SIARC-Debatte, kündigt es sich jetzt verstärkt an, dass diese Debatten in den sozialen Medien, die darüber platziert werden, auch vermehrt zu relativ unmittelbaren Konsequenzen führen. Also da sind ja an der SAIC ein Professor und eine Professorin wurden ja sofort temporary relief gesetzt, also wurden beurlaubt. Und ich denke, das wird jetzt verstärkt zu solchen Dingen kommen, weil es ist ja auch so, also 2017 gab es ja MeToo, da ist ja in der Architektur eigentlich ziemlich wenig passiert. Also ich habe nochmal geguckt, 2018 gab es die Vorwürfe gegen Richard Meier, wo er ja dann auch sein Büro verlassen hat. 2019 gab es dann die Artikel in der Hochparterre von Palle Petersen zu Professor X, wo an der ETH Zürich wo ein Professor sozusagen dann auch die ETH Zürich verlassen hat, aber so ein gut aufgestelltes rechtliche Verteidigung hatte, dass er es geschafft hat, komplett seinen Namen aus der Presse rauszuhalten. Und das sieht man auch bei der Hochparterre. In den Kommentaren haben es Leute dann wieder kommentiert und die Hochparterre hat es wieder rausgenommen, weil sie auf jeden Fall sofort dann auch eine Klage wieder bekommen hatte. Und das ist ja gerade so die Situation. Also es gibt viele Anekdoten, viele Gerüchte, die wirklich global wabern. Also über manche Leute weiß man, auf mehreren Kontinenten hat man was gehört. Der vor so und so vielen Jahren, da war doch das. Ah ja, Und es gibt aber super enge Zirkel in der Architektur. Das heißt, wenn du dich gegen jemanden aussprichst kann und selber noch angestellt werden willst oder so, also da haben viele Leute Angst. Es wird auch stark mit rechtlichen Drohungen operiert. Und das heißt ja Umkehrschluss, man kann diese Vorwürfe oder Missstände nur aus der Anonymität heraus platzieren. Und da gibt es natürlich auch wieder große Probleme. Zum einen die Sprecherposition, man weiß nicht, wer das sagt. Und man, weil auch die journalistische Umgebung so ist, wie sie ist, kommt daraufhin auch kein journalistisches Gegenlesen, Recherchieren und Fact-Checking der Debatte. Also die Gefahr zu Falschbeschuldigungen besteht auch. Also hier in Leipzig gab es jetzt den Fall Gil Oferim, der auch über Instagram beschrieben hat, dass er in einem Leipziger Hotel antisemitisch behandelt wurde, also antisemitisch angegangen wurde. Und wenige Minuten, Stunden nach dieser Instagram-Video hat sich sofort die sächsische Justizministerin über Twitter gemeldet, dass das Konsequenzen haben muss. Und jetzt, nach vielen Monaten der Ermittlung, kommt raus, dass es vielleicht doch anders war. Und die Zeit hat da auch sehr gut zu recherchiert und hat damals auch den Artikel veröffentlicht, recherchiert, bevor ihr anklagt, von einem Artikel von Sascha Munk. Und das ist natürlich das, was Social-Media-Accounts auch wir nicht haben. Also wir haben nicht die Struktur und die Ressourcen, um wirklich eine tiefgehende Recherche zu machen. Und ich glaube, deswegen guck ich mit Anspannung oder auch Anspannung auf die Entwicklung, die sozusagen dazu kommen. Und wir haben uns ja entschieden, extrem vorsichtig mit allem umzugehen, was, glaube ich, auch viele nicht immer verstehen. Ja.
Ich will noch einen Aspekt, den ich hinzufügen will, zu diesem Thema, ne, im größeren Frame der Cancel Culture, nur um auch das mal irgendwie so gesagt zu haben, weil für mich zählt es da schon durchaus dazu, auch wenn man natürlich jetzt, ne, wie bei dem Case Denk Lloyd Wright in SIAC, ich meine, das bezieht sich ja auf ein YouTube-Video, das man sich auch anschauen kann. Also diese die Aussagen sind problematisch, das sieht man in diesem Video. Aber das Thema für mich ist dann auch, was kommt danach? Die Frage dann, na, jetzt dann sind die weg, in Anführungszeichen. Ich habe da auch mit einer Bekannten kurz dazu geschrieben, weil das ja schon auch die ganze Branche dann immer so aufbringt und das dann auch auf einmal Lager sind, weil sagen, die müssen weg. Aber was kommt denn dann danach? Ist wir, die jetzt der Mittelbau sind, die diese Positionen in Zukunft besetzen werden, sind wir wirklich fähig, diesen System Change, den ja so viele dann immer beschwören, den wirklich herbeizuführen, in Anführungszeichen? So, oder na, wie geht das denn eigentlich? Oder wer ist dann die nächste Person, die in diese Position kommt und wie wird die das machen? Also es ist ja nicht nur damit getan, Menschen auszutauschen. Also es hängt ja mit so vielen Ebenen zusammen, auch was wird überhaupt gelehrt, welche Inhalte werden gelehrt, sondern auch welche Formen des Zusammenarbeitens, wie, also das ist ja so viel, das ist auf so vielen Ebenen, System Change zu schreien, ist ja einfach auch eine wirklich krasse Aufgabe. Und wollen wir das wirklich tun in einer Art und Weise, die angeschoben wird durch der muss weg, den schmeißen wir raus. Na, ich sage nicht, dass man die Leute in diesen Positionen belassen soll, aber was ich mich schon frage, ist, wenn das die Kultur ist, in der wir Menschen austauschen, wer kommt denn dann danach? So, also die Leute, die da mit dem Finger zeigen, die müssen erstmal das besser machen in diesen Positionen, in Anführungszeichen. Na, das ist ja so, da tut massiv problematische Aussagen, aber das sind, also na, da kann man mit mir gerne auch drüber streiten, weil ich habe da noch keine finale Meinung zu. Ich sehe es nur als Problem und lasse mich da auch gerne belehren, wenn jemand einen Ansatz hat, so eine Lösung, wie man damit umgeht, immer her damit. Ja, zu schreien, Leute weg, ist immer schnell gemacht, aber wie macht man es dann anders, ist die Frage, die für mich noch komplett unbeantwortet ist.
Also vielleicht auch nochmal zur Struktur der Universitäten in Deutschland, ist es ja halt auch einfach so, es gibt die Studierenden, die 3, 5, 7 Jahre an so einer Universität verbringen, dann gibt es den Mittelbau, der meistens auf so Wissenschaftszeitverträgen sitzt, meistens Verträge für 1 Jahr, 3, maximal 6 Jahre hat. Und dann gibt es halt die nicht befristeten, teilweise verbeamteten Professoren und Professorinnen. Und allein in diesem Verhältnis ist es, also ich sehe wirklich doch auch die Position als mit Mittelbau ist auch nicht so einfach, also zwischen diesen beiden Lagern Also das hat ja auch, also diese Struktur steckt ja einfach auch in den Universitäten in Deutschland drin. Aber ich glaube, was wir vielleicht jetzt herausgearbeitet haben, ist, dass es ziemlich viel Gesprächsbedarf weitergibt.
Und genügend offene Fragen, um die wir uns noch kümmern müssen. Aber haben wir ein Fazit? Ich habe jetzt mit so einem total vagen, bescheuerten Schlusskommentar irgendwie aufgehört. Lass uns nochmal irgendwie einen schönen Rahmen finden, der das irgendwie abschließt, diese ganzen Themen. Vielleicht auf Kontextur rückbezogen. Wo denkst du, wohin sollten wir das Projekt weiterhin führen, um das möglichst Beste draus zu machen?
Also ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon lange oder habe das schon lange so als Ziel auch ausgegeben, dass wir auf jeden Fall in journalistische Arbeit investieren müssen oder das auch unbedingt wollen, sobald das finanziell möglich ist. Das meiner Meinung nach extrem wichtig ist, dass man diese Fragen, kritischen Debatten journalistisch beleuchten lässt. Und da sehe ich wirklich einen großen Bedarf. Und ich denke, es ist interessant zu sehen, wir werden ja auch so wahrgenommen, wie wir sind, weil es eine... Es gibt sozusagen ein Unbehagen oder ein Unzufriedensein mit den Architekturinstitutionen, die wir haben, also auch den Kammern. Viele Leute, gerade die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, fühlen sich nicht gut vertreten. Und da wird es, glaube ich, interessant sein, ob es jetzt sich Gewerkschaften bilden oder inwieweit wir weiter Interessen vertreten können, auch in anderen Strukturen. Also ich glaube, das ist interessant, weil das so ein bisschen mit auf Kontextur drauf geschienen wird. Vielleicht kannst du es nochmal besser sagen, weil ich kann es gerade nicht so gut formulieren. Aber der Wunsch nach neuen Institutionen, es spielt, glaube ich, auch eine Rolle.
Ja, ich glaube, dass es vor allem auch schon der Wunsch der Einordnung ein bisschen ist. Also das, ne, wo ich vorher auch so gestruggelt bin, in das überhaupt auszudrücken, wie kann man das Problem richtig beschreiben oder ne, was sind die Facetten der Positionen? Ich glaube, das ist, was mir wichtig ist, schon irgendwie zu zeigen, was ist die Bandbreite der Positionen, die es gibt, und zu erklären, wo kommen die her und warum haben die eine Validität. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Positionen, die außerhalb von einer Meinung, sondern eher einer extremen Polarisierung angehören, das interessiert mich weniger, sondern mich interessiert mehr so, ne, was sind die Strömungen und was kann man daraus machen, fast ja schon durchaus auch in dem Sinne einer Lösungsorientiertheit und im Sinne von einer Wirksamkeit. Das klingt jetzt so total meta, aber ich glaube schon, diese Diskussionen, die wir führen über Gehälter, über was ist überhaupt Architekturarbeit, was sind die Aufgaben für die Zukunft, auch im Sinne einer Klimakrise, es gibt ja so ein großes Bedürfnis von Einordnung und wo kann das hingehen und was sind unsere Optionen? Und da aufzuzeigen, was ist die Bandbreite, die man tun kann, abseits von einer Polarisierung und eines Schreiens von nur noch das oder nur noch dies, das ist so mein Wunsch, dafür Ressourcen zu haben, das noch stärker tun zu können. Und wirklich, na, Ressourcen heißt in dem Fall wirklich auch eine Finanzierung und ein Geld, so ganz pragmatisch, also das Kontextur so aufzustellen, dass wir uns dem annehmen können und wirklich an diesen inhaltlichen Themen so arbeiten können, dass wir das dann zurückgeben können in eine Community, die, und da halt unsere Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, ich sage hier immer Leserinnen und Leser im Podcast, die dann wiederum da was draus ziehen können. Also das ist vielleicht das, was ich mir vornehme für die nächsten Jahre. Kontextur. Klingt so groß.
Ich wünsche mir schon auch, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten, weil ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Motor.
Total. Ja, absolut. Also das... Das ist auf jeden Fall auch mein Wunsch, aber ich habe keine Zweifel dran, dass das weiter zu gut läuft. Super, dann war's das mit unserer ersten Runde. Wir sind, haben ja auch schon hier lange genug gesprochen.
Ja, dann auch. Ist doch erstmal alles gesagt.
Das war sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Soll ich jetzt schon stoppen? War doch eigentlich ganz gut, oder?